You're listening to the Sports Psych Radio Winter Special.
Herzlich willkommen bei Sports Psych Radio, dem Sportpsychologie Podcast und einer neuen Folge aus unserer Wintersport-Spezialserie. Auch heute wieder zum Thema der wohl größten Wintersportart, dem alpinen Skirennlauf. Ich bin dein Host Felix Bick, Sportwissenschaftler aus Innsbruck, und ich spreche heute mit meinem Kollegen, dem Sportwissenschaftler und Skitrainer Roman Spörr, mit dem es schon zu Zeiten unseres gemeinsamen Studiums immer Spaß gemacht hat, zu fachsimpeln. Roman steht Winter für Winter engagiert auf seinen zwei Brettern und er zeigt seinen Schützlingen, wie man mit viel Spaß und Freude schneller Skifahren kann. Und genau darum soll es heute gehen. Den Spaß beim Skitraining und eine nachhaltige Freude am Berg. Wichtig beim Skifahren ist natürlich die richtige Ausrüstung, insbesondere gute Skisocken. Das Südtiroler Familienunternehmen Wundersocks hat daher sowohl fürs alpine Skifahren als auch fürs Skibergsteigen und Langlaufen eine spezielle Serie an Socken aus Merino-Wolle entwickelt, die deine Füße bei kalten Wetterbedingungen verlässlich warm halten, die nicht scheuern und auch nicht in den Skischuhen drücken. Schau dir die Socken mal auf der Wundersocks Homepage an, das ist wundersocks.com, oder geh einfach in den Wundersocks Store bei dir um die Ecke. Nun wünsche ich gute Unterhaltung mit SportsPsych Radio und Roman Spörr.
Ja, vielen Dank Felix für die Einladung. Bin ja da nichts ahnend jetzt nach der Arbeit zu dir gekommen, bin da natürlich in ein perfekt vorbereitetes Studio gekommen, sozusagen auf dem Boden alles Textilien verteilt, damit man sozusagen den Hall so gut wie möglich eliminieren kann und für die Zuschauer eben die perfekte Geräuschkulisse bieten kann.
Und wir wollen uns heute dann über Skitraining unterhalten, wir zwei in dieser perfekten Geräuschkulisse. Wir haben im Rahmen vom Wintersport-Special von SportsPsych Radio ja schon ein Interview mit der Sportpsychologin Christiane Mitterwallner veröffentlicht zum Thema Skialpin. Und dieses Gespräch war sehr stark orientiert auf den Leistungssport, insbesondere beispielsweise Kursbesichtigung vor einem Skirennen oder die Vorstartroutine, die man sich zurechtlegen kann, beziehungsweise auch, wie man das Umfeld von Athletinnen optimieren kann. Ein wichtiges Thema haben wir aber dabei ausgelassen und das wollen wir heute behandeln, nämlich das Jugend- und Kindertraining und welche Aspekte dort wichtig sind, insbesondere zum Beispiel wie die Kommunikation, auch spezifische Zielsetzung im Kinder- und Jugendbereich und natürlich auch Aspekte, wie der Spaß hochgehalten werden kann. Und ja, du bist selber Skitrainer hier lokal in Innsbruck Umgebung. Und damit unsere Hörerinnen vielleicht einen besseren Eindruck bekommen davon, wer da jetzt bei mir sitzt, erzähl mal, welche Gruppe du da betreust und wie diese ungefähr ausschaut, damit wir einen besseren Eindruck kriegen.
Vielen Dank, Felix. Erzähle dir gerne. Und zwar am Anfang in meiner ersten Saison als Skitrainer, da habe ich eine sehr heterogene Gruppe trainiert. Das waren Kinder zwischen 5 und 15 Jahren sogar. Und das war natürlich extrem spannend von der Aufgabe her, weil natürlich auch das Leistungsniveau sehr unterschiedlich war. Und das hat mich natürlich auch vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, was sozusagen die Trainingsgestaltung betrifft, die Pistenwahl, die Kurswahl. Oft natürlich dann am besten mit zwei verschiedenen Kursen an den Start gehen sozusagen. Und mittlerweile habe ich im Stubai eine sehr konzentrierte Trainingsgruppe, also sehr individualisiert mit 8 Athletinnen zwischen 7 und 10 Jahren. Und es sind talentierte Burschen und Mädels, die schon sehr sicher am Ski stehen, die sozusagen die gewöhnlichen schwarzen Pisten souverän meistern können, aber die dann sozusagen schon eine sehr instabile und fehleranfällige Technik haben, die dann im schwierigeren Gelände nicht so gut funktioniert. beim Freifahren meistens kein Problem, aber sobald man dann sozusagen einen vorgegebenen Kurs fahren muss, dann kommen die schon sehr ins Schleudern und daran arbeiten wir und sie machen große Fortschritte.
Nehmen deine Kinder da an Wettkämpfen teil?
Genau, das ist das Ziel. Also das ist ein spezialisiertes Renntraining. Also das ist ja so ausgeschrieben und so mit der Einstellung gehen wir da auch in jede Trainingseinheit. Wir machen sehr viel Techniktraining zwischen den Stangen, aber auch vor allem beim Freifahren. Und auf das lege ich meinen großen Wert, dass man eben sehr viel frei fährt, weil das wird ja oft von den Eltern gewünscht, dass man sehr viel Stangen trainiert. Und das macht in den Kindern auf den ersten Blick auch mehr Spaß. Aber wenn man das Techniktraining, das Freifahren richtig aufzieht, haben die Kinder dann mindestens genauso viel Spaß, sage ich einmal. Und das gehört einfach zu meiner Trainingsphilosophie dazu, dass man vor allem im jungen Alter nicht so viel Zeit im Stangenwald verbringt, weil man hört dann auch sozusagen die Teenager, wie sie dann sagen, ich habe das dann irgendwie müssen dann lassen, das Skifahren, weil ich habe 10 Jahre lang Stangen gefressen und das hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert. Und das sozusagen soll bei meinen Trainingsgruppen nicht passieren und das wird es auch nicht. Also um auf den Punkt zu kommen, ja, sie nehmen an Wettkämpfen teil, meine Trainingsgruppe. Letztes Jahr leider waren ja Wettkämpfe nicht erlaubt. Am Ende dann im März haben dann ein paar Wettkämpfe stattgefunden und da sind dann einige haben daran teilgenommen und haben dann auch sehr beachtlich abgeschnitten und ist zielisch und eine Athletin, das war sozusagen die älteste letztes Jahr, die ist jetzt in der Skimittelschule Neustift und das ist auch das Ziel. Muss nicht jeder Skiprofi werden oder in einen Kader kommen oder in einer Skimittelschule oder dann in ein Skigymnasium, aber das ist auf jeden Fall das, was wir anbieten und den Kindern ermöglichen wollen, dass sie das können erlernen, dass das für sie möglich ist.
Und das ist ja auch immer schön als Trainer, ich kenne das auch von meinen Athletinnen, wenn man sieht, es gibt eine gute Entwicklung und dann kann man sie an eine andere Trainingsgruppe oder andere Trainerinnen abgeben, die dann auf einem höheren Level vielleicht dann das Kind wieder weiter betreuen können.
Ja, tut einem dann schon ein bisschen an dem Herz weh. Die Anna, die mich da verlassen hat in der Gruppe, das war wirklich meine Vorzeigeathletin, die dann den anderen viel zeigen hat können, vorfahren hat können, technisch sehr gut am Ski steht und dann einfach dann auch eine Vorbildwirkung für die anderen Athletinnen gehabt hat. Und natürlich freut mich jetzt das für sie, dass sie da jetzt in der Skimittelschule da weiter an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten arbeiten kann. Und jetzt muss sich dann einfach ein anderer Athlet, eine andere Athletin da rauskristallisieren, die den Platz für der Anna einnimmt. Aber da bin ich sehr positiv gestimmt, dass sich da sozusagen jemand finden lässt. Hab da schon ein paar Namen im Kopf.
Super. Ja, Roman, schauen wir mal ein bisschen in die Richtung Kommunikation. Du hast mit deiner Gruppe natürlich immer Kommunikationsprozesse am Laufen. Und was mir am Skifahren auch ein bisschen fasziniert, beziehungsweise an diesem Skitraining ist, dass diese Kommunikationsprozesse etwas anders ablaufen müssen als in anderen Sportarten, weil ein zentraler Unterschied ja darin besteht, dass man nicht so unmittelbar neben den Athletinnen steht während der Sportausübung. Also ich denke zum Beispiel an einen Judoka oder einen Tennisspieler, da kann der Trainer ja unmittelbar neben der Matte oder neben dem Platz stehen und sieht sofort, okay, was ist verbesserungswürdig und kann direkt Feedback geben. Wie funktioniert das jetzt bei euch im Skitraining mit der Kommunikation und hast du da vielleicht ein paar Tipps, die anderen Trainerinnen helfen könnten?
Sehr gute Frage, Felix. Und da möchte ich noch etwas hervorheben, sozusagen wir machen immer ein Athletiktraining, ein Herbsttraining, wo wir die Kinder koordinative Sachen lernen, Schnelligkeit, Schnellkraft, Maximalkraftübungen machen. Und da hat man schon eine gute Chance, weil man da auch immer sehr nah am Athleten ist, dass man eine gute Kommunikationsbasis aufbaut, damit man weiß, wie man miteinander reden kann. Das kennt ja jeder, wenn man jemanden noch nicht kennt, dann braucht man nur ein bisschen eine Aufwärmphase und das ist eben gut, wenn das sozusagen in der Halle passieren kann und nicht auf der Piste, weil da ist natürlich das Potenzial für Missverständnisse groß und gegeben. Und man kann sich nicht nur kennenlernen, sondern auch Vertrauen zueinander aufbauen und Vertrauen gewinnen. Und da nutze ich immer gern das Hallentraining im Winter, vor allem dann auch verschiedene Ausdrucksweisen von jedem kennenzulernen und dann auch die Körpersprache des anderen besser einordnen zu können. Und da braucht man einfach ein bisschen eine Aufwärmphase miteinander. Und wie du es schon sagst, im Winter im Schneetraining, da ist es dann meistens im Zirkulationsbetrieb. Sozusagen der Trainer platziert sich irgendwo auf der Piste. Ich bin gern am Start, vor allem bei den jungen Athleten, die ich betreue. Weil, ich sage jetzt einmal, viele sind dann in der Mitte und haben dann natürlich einen besseren Blick über den gesamten Lauf und geben dann die Anweisungen per Funk durch. Aber da muss natürlich auch ein sehr gutes Verständnis für die Technik bei den Kindern gegeben sein, die jetzt in dem Alter sehr unwahrscheinlich ist, weil was die Kinder, für uns ist vielleicht normal, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt besser über den Ski, stärker auf dem Außenski, fordere jetzt runder rein, mehr von hinten. Das mag vielleicht für einen Skifahrer, der das lang macht und die Begriffe kennt, ganz normal sein, aber die Kinder natürlich, die wissen nicht, was das bedeutet und deswegen immer herzeigen, aufzeichnen, vormachen. Habe ich gern auch immer selber vorgemacht, dass ich sage, okay, jetzt schaut mal, wie ich das fahre und dann probiert es so ähnlich zu fahren. Und ich habe dann auch immer meine Notizsachen dabei und zeichne dann auf, wie man jetzt die richtige Linie fährt oder zeige dann vor, wie man jetzt richtig über den Ski geht, Druck am Außenski platziert und lasse das dann auch im Stand vormachen und dann mit verschiedenen Übungen dann auch intensivieren. Und dann klappt es dann ganz gut. Also ich bin eben gerne am Start oder im Ziel. Wobei man sagen muss, im Ziel, das mit dem direkten Feedback, da bin ich jetzt kein Freund davon, weil wie Felix, wir wissen ja, 30 Sekunden braucht das Gehirn mindestens, um sozusagen die Eindrücke der Fahrt oder der erbrachten Leistung zu verdauen oder zu verarbeiten. Und da gebe ich den Kindern lieber ein bisschen mehr Zeit, dass sie das verarbeiten. Oder ich mache so, wenn ich im Ziel stehe, das Kind fährt, dann kommt der nächste Läufer und wenn der nächste Läufer im Ziel ist, dann bekommt der erste Läufer, Läuferin Feedback und so können sie das dann ein bisschen sacken lassen. Natürlich ist dann so, wenn man dann am Start steht und da dann Feedback gibt, dann ist es dann so, dass die Kinder raufkommen und dann fragt man, okay, wie ist der jetzt gegangen oder wie ist der jetzt da im Steilhang gegangen, wo ich die jetzt nicht gesehen habe oder davor. Dann ist eben so, dann wissen sie es oft nicht mehr. Dann sagen sie, sie wissen es jetzt nicht mehr. Und dann haben auch immer natürlich über jede Fahrt von jedem Kind dann Notizen, weil alles kann ich mir leider auch nicht merken. Und dann sage ich dann, ja, da ist das gewesen und dann bist du da so gefahren und dann erinnern sie sich eh dann wieder. Und was ich dann auch gern mache, auch um die Kinder dann ein bisschen zu motivieren, dass ich sage, okay, derjenige hat es jetzt richtig gut gemacht, bitte mach es nochmal für alle vor. Fahr das nochmal für alle vor und wir schauen jetzt nochmal alle, wie du das machst und dann schauen wir uns ein bisschen was von dir ab.
Erklärst du dann sozusagen den Kindern am Start, während der eine vorfährt, was jetzt besonders gut ist?
Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es dann immer so Schwerpunkte, auf die man sich konzentriert, sozusagen, dass man mit dem Oberkörper über den Ski geht oder das Becken weiter zum Hang bringt. Oder auch die Linie. Es gibt ja nicht so viel, was man den Kindern beibringen kann und möchte, aber alles auf einmal ist einfach keine gute Idee und auch nicht möglich. Deswegen konzentrieren wir uns immer auf die wesentlichen Sachen und schauen uns vielleicht in anderen Trainingseinheiten dann ja, einen anderen Faktor des Skifahrens an. Ja, und wir konzentrieren uns dann einfach auf eine technische Feinheit und ja, machen wir dann spezifische Übungen dazu. Gerne dann auch einmal im Lauf, ohne Stöcke, was dann vielleicht ja, mehr Gleichgewichtssinn erfordert, wieder koordinativ anspruchsvoller ist, aber was man dann vielleicht auch, was die Sache schwieriger macht, aber dann, wenn man sozusagen wieder eine Hilfe den Kindern gibt, sozusagen mit Stöcke wieder zu fahren, dann funktioniert es dann oft besser als davor.
Jetzt sind ja so Kinder sehr verschieden und je nachdem, welchen Typ ein Kind hat oder wie wollen wir das ausdrücken, welchen Charaktereigenschaften dieses Kind vielleicht mitbringt, braucht man ja auch in der Kommunikation eine etwas unterschiedliche Herangehensweise. Wie gehst du das an mit deinen Anweisungen bzw. mit dem Feedback, dass da jedes Kind entsprechend seinen Bedürfnissen dieses Feedback bekommt?
Sehr gute Frage, Felix. Und zwar natürlich, Kinder haben dann eine sehr unterschiedliche Auffassungsgabe. Man muss natürlich, wieder, wie der Forscher gesagt hat, das Kind sehr gut kennen, um zu wissen, wie muss ich jetzt sprechen, damit mich das Kind auch versteht. Und da kommt es dann einfach wieder andere Reize setzen, wie nicht nur beschreiben, sondern auch zeigen und vorführen, aber auch ein Umfeld schaffen. Und das ist etwas Grundlegendes, finde ich, wo sich das Kind auch traut, was zu sagen, sozusagen, ihr habt jetzt nicht verstanden oder kannst du mir das nochmal zeigen? Weil oft ist ja so, das Kind da steht da in Schockstarre vor dem Trainer und voller Ehrfurcht. Nein, Spaß. und ich kenne es ja von meiner sozusagen Skikarriere und dann traut man sich jetzt nichts zu sagen und wenn man es nicht verstanden hat, dann sagt man einfach ja. Aber sag's mal, wenn man die Körpersprache der Kinder ein wenig kennengelernt hat, dann weiß man ja schnell, ob es verstanden worden ist oder nicht. Und dann einfach auch, wie gesagt, ein wohlwollendes Umfeld kreieren, dass sich das Kind auch aktiv Fragen getraut und sagen, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir das nochmal zeigen? Oder bei wem kann ich mir das jetzt abschauen? Wer macht das jetzt besonders gut? Da muss man einfach, die Kinder müssen sich was getrauen auch, also auch mit den anderen zu interagieren. Und der soziale Aspekt ist dann eben einfach sehr spannend oder dass sie einfach auch einfach mal was machen, das sie nicht können oder wo sie sich nicht trauen, das zu machen. Wie gesagt, man ist ja beim Skifahren oft sehr fehlerkonzentriert. Man sagt, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du einen Fehler gemacht, da warst du zu spät dran. Und da einfach sagen, liebe Kinder, es ist sehr gut, Fehler zu machen, weil das Trial and Error ist einfach in diesem Alter die wichtigste Lernkomponente. Und sozusagen auch das Willkommen heißen, dass man sagt, oh, da ist jetzt was passiert, weißt du, warum das passiert ist? Und dann nicht sagen, hey, da hast du einen Fehler gemacht, weil das wissen die Kinder, wenn was nicht funktioniert hat. Deswegen muss man das jetzt nicht nochmal unterstreichen, sondern eher sagen, hey, und wenn das jetzt so forsch oder da die Linie wählst oder da die alpine Grundstellung oder Körperposition einnimmst, dann kannst du den Fehler vermeiden und dann kannst du die Passage besser meistern. Wie gesagt, einfach den Kindern auch, dass sie auch mal trauen, was zu probieren, dass sie sich nicht sofort zutrauen oder dass sie irgendwas an irgendwas heranwagen, das sie nicht glauben, schaffen zu können, weil man sieht sie oft, die Kinder unterschätzen sich dann oft, sie können es dann eh besser als gedacht. Und das freut mich dann immer, wenn es einfach so ein freundschaftliches und familiäres Umfeld ist. Und es ist ja mit 8 Athletinnen ja gut möglich, das zu schaffen, dass sich jeder da entfalten kann und einfach neue Sachen ausprobiert.
Jetzt sind ja 8 Athletinnen trotzdem sehr heterogen unter Umständen, auch was ihre Ziele betrifft. Wie gehst du mit verschiedenen Zielen um, beziehungsweise woher weißt du auch, welches Kind welches Ziel eigentlich verfolgt?
Ja, das ist eine... ist im Skisport, glaube ich, sehr interessant, weil das hängt sehr viel von den Eltern ab. Was wollen die Eltern? Wollen die Eltern, dass die Kinder einfach zum Skitraining gehen und eine gute Zeit haben? Oder wollen die Eltern wirklich, dass das Kind sozusagen eine Hochleistungskarriere anstrebt? Das hängt schon einmal so, wie gesagt, von den Eltern ab, welches Material sie den Kindern zur Verfügung stellen. Weil Skifahren ist ja auch ein sehr geldintensiver Sport und da können leider nicht alle Eltern mitziehen. Manche Kinder, wie du sagst, die wollen sowas anstreben und manche wollen vielleicht nur eine gute Zeit haben. Und da gilt wieder das, man muss den Kindern ein Umfeld schaffen, dass eben beides machen können. Manche wollen dann ein bisschen Skifahren und dann mit den Freunden jausnen und die anderen wollen dann vielleicht weniger lange jausnen und dafür dann noch 2 Läufe mehr fahren und das sind dann die dann am Start sich dann nochmal kurz konzentrieren und dann vielleicht einmal öfter noch rauffahren und kurz bevor man absteckt, noch einmal durch den Lauf durchfahren oder dann auch in der Halle in der letzten Sekunde, wenn schon das Horn geht, dass die Einheit des Zirkeltrainings vorbei ist, dann noch einmal eine Wiederholung machen. Ja, und das macht dann schon Spaß, wenn man das sieht. Und das ist natürlich auch kein Problem, wenn dann sozusagen ein Kind dann früher abdreht und sagt, ja, na, das war's jetzt für mich. Auch zum Beispiel über die Trainingsdauer, wenn man jetzt sagt, und ihr habt das auch von Eltern gehört, sozusagen, na, wir müssen jetzt bis zum Schluss bei dem Training dabei sein, auch wenn das Kind jetzt nicht mehr die Kräfte dazu hat, um noch jetzt zweimal durch den Lauf zu fahren. Und da muss man dann schon sagen, was ist sinnvoll und was muss man machen und was soll man machen. Und da ermutige ich schon die Kinder, wenn ich sehe, ja, die sind jetzt ein bisschen müde, dann sage ich, okay, mach einmal eine Freifahrt, mach einmal eine Technikübung, mach einmal das, was dir Spaß macht, fahr mal mit einem Ski oder sowas. Was die Kinder dann auch wollen und dann auch gerne mal eine halbe Stunde früher vom Training heimfahren, um dann wieder fit zu sein fürs nächste Training. Das sind ganz wichtige Sachen und man muss dann auch, natürlich ist es schwierig, als junger Mensch auf seinen Körper zu hören, weil man muss ja noch so viel über ihn erfahren und da dann einfach das immer ans Herz legen, wie sich der Athlet fühlt, nachfragen, sich hineinversetzen und dann auch ermutigen, einmal die Trainingseinheit früher abzubrechen oder dann einfach statt dem fünften oder sechsten Lauf dann lieber noch ein paar Freifahrten fahren oder wenn ich nicht hinschaue, irgendwo in den Wald reinfahren, weil da bin ich nicht versichert. Also da einfach schon das Training mit einer gewissen Lockerheit sehen und den Kindern dann auch viele Sachen ermöglichen. Aber dann auch, wie gesagt, es gibt dann Kinder, die sagen dann, Roman, darf ich eine Übung machen oder darf ich die Übung machen? Und ich sage immer, ja, Übungen sind super, also bitte, Übungen sind richtig gut. Und nicht fragen, dann einfach machen und sie machen die dann immer, was wir gelernt haben, immer super richtig zwischen den Toren. Und also ich bin dann oft fasziniert, wie gut das die Kinder umsetzen können. Und dann gibt es wieder welche, die keine Übungen machen wollen oder immer nur mit Stöcke durch den Lauf fahren wollen. Und das passt ja dann auch, wenn das Kind dann einfach sozusagen sich ein bisschen bewegen will, ein bisschen Sport machen will und dann mit den Freunden Zeit verbringen möchte, dann ist das ja auch super. Aber man muss dann schon sagen, ein paar, sage ich jetzt einmal, frechere und vorlautere im positiven Sinne, die sagen dann, die Übung, die ist mir jetzt zu langweilig oder die möchte ich jetzt nicht machen. Und da muss man sich dann schon noch ein bisschen Autorität wahren, dass man sagen kann, glaube ich dir, aber wir machen es jetzt trotzdem. Also so viel, so locker und so nett, wie das Trainingsumfeld sein soll und die Stimmung im Training und wie ich das auch gern habe, vor allem in dieser Zielgruppe, muss dann doch schon noch sozusagen auf jeden Fall der nötige Respekt und so die Disziplin und die Gehorsamkeit da sein, damit man dann auch einmal was macht, wo es vielleicht nicht so viel Spaß macht.
Also ja, insbesondere, dass du da sehr zwanglos arbeitest mit den Kindern, um eben da die Individuen zu fördern und da auch relativ viel Flexibilität ermöglichst in deinen Trainingseinheiten. Aber wie heterogen würdest du denn deine Gruppe überhaupt einschätzen bezüglich ihren Leistungsansprüchen?
Nochmal auf das zurückzukommen, Felix. Das hängt dann auch immer sehr von den Athletinnen ab. Weil sozusagen, wenn die Athletinnen sich so verhalten, dass man so eine lockere Trainingsumgebung schaffen kann, ist es natürlich super. Natürlich, wenn dann ein oder zwei Widersacher drin sind, muss man da schon sozusagen ein bisschen bestimmter auftreten. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, wird aber auf jeden Fall einmal der Fall sein. Und ich bin dann froh, solange ich das einfach so locker machen kann. Und man muss sozusagen als Trainer dann schon eine gute soziale und pädagogische Kompetenz haben, damit man dann sozusagen auch die verschiedenen Führungsstile wechseln kann, um sozusagen dann mit jedem gerecht umzugehen und sozusagen für alle eine sehr gute Trainingsambiance zu aufzubauen. Und in meiner Gruppe, die ich jetzt betreue, gute Frage, Felix. Ich würde sagen, der Großteil ist sehr leistungsorientiert. Die möchten auch alle an den Bezirksrennen teilnehmen und sich messen. Und das ist ja auch, was Kinder eigentlich wollen. Also es gibt dann viele Kinder, die sagen, sie wollen jetzt keine Rennen fahren, oft auch durch die Eltern beeinflusst. Aber sozusagen jedes Kind hat früher oder später, man muss sie nicht unbedingt drängen, man kann sie ihnen ans Herz legen, das ist meine Philosophie, sozusagen das Bedürfnis, sich messen zu wollen mit anderen aus dem Alter. Und die sehr leistungsfähig sind und leistungswillig vor allem auch, mit denen kommuniziere ich dann schon ein bisschen anders. Also da passe ich das dann auch an. Wenn jetzt ein Kind, man sieht, okay, das hat jetzt weniger Motivation und ist nicht immer leicht, dass es Spaß am Training hat, dann finde ich natürlich sehr motivierende und aufmunternde Worte. Und da ist dann auch immer wichtig, generell mit den Kindern auf Augenhöhe zu sprechen. Da meine ich nicht nur metaphorisch, sondern auch buchstäblich, dass man gerne einmal sozusagen auf den Knien am Start ist und dann sozusagen mit den Kindern auf Augenhöhe reden kann. Und das finde ich immer super und sehr wertschätzend. Und natürlich, wenn ich merke, okay, ein Kind ist sehr leistungswillig, dann sage ich dann schon manchmal auch, okay, das war jetzt nicht schlecht, aber das kommt jetzt natürlich auch auf die Ansprüche an. Wie gut will ich jetzt sein? Will ich jetzt sozusagen in meinem 400-Einwohner-Dorf in den Top 10 sein oder will ich irgendwann an die Weltspitze? Und so muss man dann auch mit den Kindern reden. Also wenn dann sagen, das wissen die Kinder natürlich noch nicht und sie sagen es auch nicht, aber ich sage das jetzt nur so plakativ. Wenn ich sagen will, okay, will ich mein 400-Einwohner-Dorf in meiner Altersklasse in den Top 10 sein, wo wahrscheinlich eh nur drei mitfahren, dann ist das vielleicht eine sehr gute Leistung. Aber die gleiche Leistung für jemanden, der in einen professionellen Kader aufgenommen werden will, für den war das vielleicht eine Leistung, die nicht so schlecht war. Und da muss man dann auch die richtigen Worte finden und dann auch sozusagen das Kind dann richtig fordern und fördern gemäß seiner Ansprüche.
Meine nächste Frage hängt jetzt sicherlich schon mit dem zusammen, was du da gesagt hast, aber generell nochmal das Thema Motivation, weil du es auch gerade selber angesprochen hast. Wie motivierst du denn deine Kinder auch immer regelmäßig zum Training zu kommen und dann auch beim Training fleißig mitzumachen?
Ich muss ehrlich sagen, Felix, vor allem letzte Saison, da hat kein Kind ohne triftigen Grund eine Trainingseinheit ausgelassen. Das hat mich schon sehr gefreut. Das hat gezeigt, dass es den Kindern Spaß macht, dass sie gerne zum Training kommen. Und habe ich mir jetzt auch nicht so erwartet, dass die Kindern so gefällt. Es waren eigentlich mal alle dabei. Und was ich halt schaue, dass ich ihnen Erfolgserlebnisse ermögliche, Erfolge schaffe. Ich setze gern flüssige Läufe, die dann einfach gut zu fahren sind, wo die Kinder ein gutes Gefühl kriegen, wo sie super durchfahren können. Ich lasse gern auch gut machbare Übungen fahren, einfach damit sie sich sicher fühlen, damit sie Selbstvertrauen gewinnen und dann auf dem aufbauend dann auch schwere Übungen bewältigen können. Oder ich setze dann auch gerne Linienhilfen im Slalom und im Riesentorlauf, damit die Kinder dann nicht nachdenken müssen, okay, wie fahre ich jetzt an, weil meistens fahren sie einfach viel zu direkt und da kann man ihnen sozusagen einen runderen Schwung sozusagen zeigen während dem Lauf. Nicht nur am Start mit Stift und Papier, sondern auch eine Linie in den Schnee zeichnen, die sie dann leicht befolgen können. Und das hat ihnen immer viel Spaß gemacht und ich frage dann auch immer, hol mir dann Feedback ein. Wie hat euch es heute gefallen? Welche Übung gefällt euch am besten? Welche Übung gefällt euch nicht so sehr? Und da bekommt man dann echt, vor allem wenn man ein gutes Umfeld geschaffen hat, wo sich die Kinder auch was sagen trauen, sehr, sehr ehrliche Rückmeldung und der einfach für einen selber oft überraschend, oft bestätigend ist. Und ja, das macht dann auch Spaß. Wir fahren dann auch, also ich habe zum Beispiel, ohne dass ich es den Kindern gezeigt habe, habe ich, während ich den Lauf gesetzt habe, sind die Kinder dann die Übungen im Synchronschwung gefahren und dann habe ich mir gedacht, das ist wirklich super. das hat mich dann auch gefreut, dass man sagt, dass die Kinder Initiative zeigen und kreativ sind im Training und das dann so umsetzen. Aber wir fahren dann auch wieder Formationen, die dann ganz oft und lang nicht funktionieren und dann doch funktionieren. Und das macht ihnen dann auch Spaß, wenn sie dann was schaffen. Und dann, wo Skifahren ja dann sozusagen im Wettkampf dann ein Einzelsport ist, dann sozusagen gemeinsam irgendwas schaffen, was technisch anspruchsvoll ist und das sie dann auch sehr fordert. Was dann auch sehr spannend ist, wenn man sozusagen den Kindern verschiedene Lernprozesse zur Verfügung stellt. Also die Kinder lernen ja viel durch Nachahmung, deswegen mache ich dann auch Sachen immer gern vor oder lasse einen Athlet, eine Athletin, die Übung sehr gut beherrscht, das vormachen und sagen, da schauen wir uns jetzt das ab. Und so können die Kinder dann auch viel lernen. Oder auch durch observatives Lernen, wie gesagt, wenn die Kinder einem etwas anschauen und das dann nachmachen versuchen. Und das ist dann auch sehr interessant, wie ist dann die Wahrnehmung der Kinder von ihrer eigenen Technik oder von ihrem eigenen Können. Und da kann ich zum Beispiel zurück auf meine Skikarriere, wenn ich dann irgendwie geschaut, ich habe mich dann gefühlt im Lauf, als wäre es extrem ruppig und sehr unruhig und ich fahre ganz, ganz wild und ich war immer bekannt für meinen sehr ruhigen Stil und wenn ich das dann auf dem Video gesehen habe, dann hat es einfach sehr, sehr ruhig und unaufgeregt ausgeschaut und es war einfach gar nicht, wie ich es wahrgenommen habe und das einfach bei den Kindern, glaube ich, die Diskrepanz zwischen wie nehmen sie es wahr und wie ist es in der Wirklichkeit sehr groß, deswegen arbeite ich da gern mit ein bisschen Videomaterial und zeige es ihnen dann, wie das aussieht. Und dann sehen sie auch, okay, so sieht es jetzt bei meiner Kollegin, bei meinem Kollegen aus und so sieht es bei mir aus. Vielleicht soll ich dann doch ein bisschen genauer hinschauen, was er, sie macht und kann es dann auch nachahmen. Geschieht dann oft wahrscheinlich auch unterbewusst. Damit die Kinder eben Spaß am Skifahren haben, da ist dann auch eine gewisse Faszination für den Skisport notwendig. Sie müssen eine gewisse Disziplin mitbringen, weil wenn man da sozusagen wenn sich alle gut verhalten und wenn alle toll die Übungen einhalten und das diszipliniert abläuft, dann ist es einfach auch leichter Spaß zu haben und dann das alles ein bisschen lockerer aufzubauen und einfach dann auch spielerisch an die Sache herangehen. Dann sagen wir mal, ja, wer war es jetzt neue Übung? Wer will jetzt noch eine Übung vorfahren? Und dann fahren alle nach und dann fühlen sich die Kinder dann auch geehrt und wertgeschätzt, dass sie auch was zeigen können und auch kreativ sein können und dann machen wir das und dann machen wir das nach und dann hole ich mir eben auch Anregungen herein für neue Übungen. Die Kinder denken sich dann oft auch neue Übungen aus, die zum Teil jetzt, sage ich, eher kontraproduktiv sind, aber dann wandeln wir sie eben ab, damit sie Sinn machen und dann haben sie eben Spaß an der Sache.
In diesem Kontext würde mich auch noch interessieren, wie schätzt du denn das Verhältnis von Erfolgserlebnissen und Scheitern ein, beziehungsweise wie viel Scheitern lässt du auch bewusst zu im Training, weil die Kinder müssen ja auch gewissermaßen aus Fehlern und aus Niederlagen etwas lernen.
Sehr gut, Felix. Also da kann ich dann auch Sachen ein bisschen richtig rücken. Also mir ist natürlich die Erfolgserlebnisse der Kinder ist mir sehr wichtig und in meiner Trainerkarriere sozusagen hat es meinem Erfolg eigentlich immer recht gegeben, den Fortschritten, die die Kinder gemacht haben, dass das ein sehr gutes Konzept ist. Aber natürlich muss man dann auch die Kinder manchmal auf den Boden der Realität zurückholen, damit sie wissen, es gibt noch sehr, sehr viel zu lernen. Weil wenn man dann immer so leichte Läufe setzt und dann die Kinder immer lobt, muss man ja auch sehr vorsichtig sein, wie viel man lobt. Ich glaube, für mein also ich lobe tendenziell ein bisschen zu viel, weil das ist einfach was ich mache. Aber natürlich ist es eben auch wichtig, dass man Fehler macht beim Skifahren. Wie gesagt, Fehler sind erwünscht, erlaubt, alles, damit man daraus lernen kann. Und Skifahren ist einfach ein sehr fehleranfälliger Sport, wo man dann sich auch auf viel einstellen muss. Schneeverhältnisse, wie gut entwickelt sich die Piste. Wenn es jetzt sehr weich ist, dann kommen dann schneller Spuren und Rillen und Schläge rein. Und vielleicht wird es dann irgendwann wieder eisiger. Und die Kinder müssen sich auf so viel einstellen und sie müssen lernen, bei ganz unterschiedlichen Kursen, Hängen und Schneebedingungen das abrufen zu können. Natürlich muss man dann bei verschiedenen Bedingungen die Technik adaptieren, leicht, wenn auch nur leicht. Also wir schauen, dass man bei den Grundzügen bleiben, das passiert ja dann alles unterbewusst. Also wir sagen nicht, okay, das ist ein bisschen griffiger, jetzt kannst du ein bisschen mehr mit Innenski spielen oder so. Das machen wir jetzt nicht und das wäre jetzt auch nicht zielführend, weil die Kinder müssen eben schon die Grundtechnik, da haben sie noch viel zu lernen. Aber wie gesagt, also die Kinder machen extrem viele Fehler. Und da kann man dann sagen, wie gesagt, man muss nicht sagen, hey, da ist ein Fehler gemacht, sondern man muss sagen, was kann ich mit Tipps und Ratschlägen, wie kann ich zeigen oder wie kann ich ihnen lehren, wie sie die Fehler vermeiden können. Also gern setze ich dann auch, geht dann ganz einfach, also bei einer Kombination im Slalom, bei einer Hörnadel oder Vertikale dann das nächstfolgende offene Tor ein bisschen mehr aus der Richtung setzen, dann kommen sie schon sehr ins Straucheln. Und das baue ich dann gerne immer mal ein, damit sie einfach lernen, auch taktischer zu fahren und nicht einfach nur voll drauf los zu attackieren oder dann einfach Kombinationen, die sie davor noch nicht gesehen haben. Zwei lange Schwünge hintereinander oder von der Haarnadel in die Vertikale oder umgekehrt oder einfach auch kompliziertere Kombinationen, da wo sie auf jeden Fall die ersten zwei, drei Mal sehr große Probleme haben, aber sich dann auch sehr schnell verbessern. Ich kann dann auch ein Beispiel nennen, wo ich dann im Bezirkskader Innsbruck Süd war. Da war leider, muss ich sagen, hat mir dann schon im Vorhinein die Trainingsstruktur für den Slalom gefehlt und ich bin dann in den Kader gekommen und habe dann schon passabel Slalom fahren können mit den kurzen Stangen, aber mit den langen Stangen, da habe ich überhaupt noch keine Berührungspunkte gehabt. Und da bin ich sozusagen meine ersten Slalomsprünge gefahren im Steilhang und dass das jetzt wenig Sinn macht und dass das jetzt für mich nicht möglich war, das war, glaube ich, im Vorhinein klar. Aber so sozusagen habe ich meine erste Saison im Kader erlebt und es war natürlich nur auf Scheitern aufgebaut. Also ich habe da überhaupt kein Erfolgserlebnis gehabt. Vielleicht bin ich ja genau deswegen gerade so der Freund von Erfolge schaffen, weil ich glaube, ich hätte es einfach gebraucht und ich habe dann natürlich auch keinen guten Zuspruch vom Trainer bekommen, weil ja, war einfach nicht gut, muss ich jetzt auch sagen. Also, und ich bin dann froh, dass man sozusagen die Möglichkeit habe, jetzt das den Kindern anders beizubringen. Aber was ich ihnen auch dann gerne ans Herz lege, sozusagen der Spruch, den ich mir gerne immer vor Augen halte, don't be afraid to fail. Ich bin dann einmal froh zu sehen, wenn die Kinder dann einen Fehler machen oder beim Rennen ausscheiden, das ihnen wichtig war, wie sie darauf reagieren und wie sie das dann wegstecken. Zum Beispiel eine Athletin, die ich betreut habe, die war dann schon, also die war in der Zielgruppe, die war so 15 Jahre alt und die ist mit sich sehr hart ins Gericht gegangen, wenn dann Fehler passiert sind. Zum Beispiel gibt es ja dann auch bei Landescups vor allem so Aufwärmläufe und da ist sie eben runtergefahren und ist da auf Teufel komm raus gefahren und dann ist sie natürlich irgendwann dann ausgeschieden in der nächsten Vertikale jetzt beim Einfahrlauf Und sie war dann kopfschüttelnd unten und ich habe sie dann so gesehen und dann mit gesenktem Haupt und dann gesagt, ja, was ist denn los? Ja, das war einfach ein Scheiß. So. Es war einfach nicht gut. Und dann sage ich, hey, du bist oben weggefahren wie die Feuerwehr und es war richtig super. Du hast nur sozusagen das Risiko, das war dann einfach außer Kontrolle. Schau einfach dann im Rennen, dass du einfach das Risiko dosierst und es so gut wie möglich kontrollierst. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Kontrolliertes Risiko ist dann sozusagen zu einem Running Gag von uns geworden. Und wie es der Zufall so wollte, ist sie dann echt bei dem Rennen ausgeschieden. Und sie hat es dann ganz locker weggesteckt. Sie hat gesagt, ja, das kann passieren, so ein Fädler im Slalom. Immer, ist immer drinnen und passiert den Besten der Welt und die Weltcupfahrer teilweise, keine Ahnung, sieht man wie Topathleten in den ersten drei Rennen der Saison im ersten Durchgang einfädeln, gibt es auch immer wieder. Und oft ist dann auch so, sie finde ich immer so faszinierend, wie die Eltern es oft beeinflussen, es sind dann oft frustrierter als die Athleten selber, wenn das Kind sozusagen ausscheidet. Und das ja, finde ich teilweise amüsant, teilweise problematisch, weil sozusagen die Negativität kann natürlich auch auf den Athleten, auf die Athletin überschwappen, dass man dann auch auf die Suche nach Fehlern geht, wobei man sagen muss, okay, beim Einfädler zum Beispiel, oder wenn es einen aushebt, muss nur mal mit den kurzen Slalomschienen der Schwerpunkt falsch sein oder der Schwungansatz zu früh getroffen worden sein oder man setzt den Schwung nicht richtig an und dann beißt der Ski, weil man in eine Rille reinfährt und fällt dann ein. Also gibt es einfach so viele Variablen. Und das was ja eigentlich das Interessante beim Skifahren ist und auch bei vielen anderen Sportarten, ich nehme immer das Beispiel Fußball her. Da kassiere ich ja da in der ersten Minute, habe aber dann noch eineinhalb Stunden Zeit, darauf zu reagieren und das wieder gut zu machen. Wenn ich jetzt beim Skifahren einen Fehler mache, dann ist das Rennen meistens schon gelaufen. Und es gibt dann auch verschiedene Arten, damit umzugehen. Zum Beispiel, wie gesagt, da die Athletin hat es dann auch geschafft, dass sie dann sagt, ja, hack das ab, nichts passiert, kann passieren. Und super, finde ich super. Und dann einfach nichts, das nicht zu Herzen nehmen und dann einfach bei der nächsten Trainingseinheit motiviert und voller Selbstvertrauen weiterfahren. Es gibt ja dann auch andere Phänomene, kennst du ja alles, Felix, die externe Kausalattribuierung, den nenne ich immer gerne, ich sage immer auch gerne das Hermann-Meyer-Syndrom dazu, weil manche brauchen einfach dann irgendeinen Sündenbock oder es war das Material oder es war das falsch oder der Ski war nicht richtig präpariert. Und man muss halt irgendwie die Schuld abwälzen, damit man einfach sein Selbstwertgefühl und sein Selbstvertrauen schützt. Und das ist ja auch eine bewährte Methode, das sieht man ja auch oft im Spitzensport. Und ja, ist dann vielleicht bei den Interviews dann nicht immer, kommt dann nicht am sympathischsten rüber. Aber wenn es dann den Zweck erfüllt, dann kann man das ja gerne machen.
Ja, solange man damit nicht eigene Verbesserungspotenziale oder Trainingspotenziale sozusagen überdeckt, indem man die Schuld auf äußere Faktoren schiebt.
Genau, also Felix, wie du sagst, ganz richtig. Ich kann nur eine witzige Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe dann immer so Startrituale aufgebaut und dann habe ich die immer gemacht und die waren natürlich halt komplett, also es war psychisch bedingt und habe mich an die halt so ein bisschen geklammert. Und dann habe ich aber irgendwie zwei Rennen eine schlechte Leistung erbracht und dann habe ich gesagt, was habe ich jetzt anders gemacht? Ich habe ja alles gleich gemacht wie bei den anderen Rennen. Vielleicht brauche ich jetzt neue Rituale, die Rituale funktionieren nicht mehr und so. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht gedacht, irgendwie, dass ich, keine Ahnung, was anders ändern könnte oder im Training was ändern könnte. Ich habe das irgendwie dann so auf die Rituale geschoben und ich hätte da wahrscheinlich jemanden gebraucht, der zu mir gesagt hätte, oh man, ja, im Training machst du die Rituale auch nicht und du kannst ja, du hast jetzt einfach nicht heute deine Leistung erbracht und das hat jetzt nichts mit den Ritualen zu tun. Auf die Idee wäre ja gar nicht gekommen, mittlerweile, Gott sei Dank schon.
Aber genau diese Erfahrungen helfen dir ja dann auch mit deinen Athletinnen, solche Faktoren dort zu erkennen und entsprechend denen den richtigen Weg zu zeigen.
Auf jeden Fall. Also ich freue mich dann auch, wenn ich dann, sage ich jetzt einmal, ein paar für mich damals schwierige Erfahrungen gemacht habe im Skisport, dass ich das jetzt dann bei den Kindern eben anders machen kann. Zu wissen, was mir damals nicht gefallen hat und nicht geholfen hat, dass ich da einfach ansetzen kann und dann einfach für die Kinder dann einfach ja die gewisse das Umfeld und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass das einfach gut funktioniert. Damals auch im Training, möchte ich nur sagen, Felix, da war es einmal so, da haben wir so ja, leichtathletische Sachen gemacht, einfach so eine Leistungsdiagnostik und da war der immer sehr begehrte Cooper-Lauf dabei. Man kennt ihn, 12 Minuten laufen. Und da war es zum Beispiel so, dass ich dann im Windschatten meines besten Freundes oder meines Freundes gelaufen bin. Und wir sind da, wir waren die Jüngsten und wir sind da am weitesten zurückgelegen. Und dann sagt der Trainer irgendwie so, ja, motiviert dann sozusagen meinen Kollegen sozusagen, sich von mir zu lösen und einen Weg zu laufen. Und das finde ich sehr problematisch, weil natürlich war der Vater des anderen Burschen auch dabei und der hat wahrscheinlich dann auch ein bisschen den Trainer beeinflusst, aber trotzdem lasse ich mich doch nicht zu sowas hinreißen. Also ich würde es jetzt zum Beispiel nicht machen. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich dann nicht irgendwie meine Lieblinge außersuche, sondern einfach jeden gleich mit gleich viel Respekt und gleich viel Würde sozusagen behandle, weil ich sage jetzt mal, ja, wenn man sozusagen das andere Kind motiviert, das andere abzuhängen und dann irgendwie sagt, ja, den hängst du ja leicht ab, das ist einfach nicht gut als Trainer.
Das passt auch perfekt zu meiner nächsten Frage, da geht es nämlich wieder mehr um die Ziele und zwar, das, was du jetzt hier erwähnt hast, sind ja im Prinzip Ergebnisziele, besser zu sein als jemand anderer, jemanden anderen zu übertrumpfen. Es gibt ja aber noch andere Zielsetzungsmöglichkeiten. Ich habe das vor einigen Wochen auch mit Thomas Kaya in einer Podcast-Folge besprochen, die Zielsetzung. Und eine solche Möglichkeit wäre, dass man Leistungsziele über Ergebnisziele setzt. In Sportarten wie zum Beispiel in der Leichtathletik ist das relativ einfach, weil die Leistung sehr klar messbar ist, beispielsweise in einer Sprungweite oder in einer Sprintzeit. Aber im Ski-Alpin ist ja jeder Kurs anders. Das heißt, ich kann nicht einen Kurs von heute mit dem Kurs von morgen vergleichen und sagen, ich bin schneller geworden oder langsamer geworden. Wie setzt du Leistungsziele oder auch Prozessziele im Ski-Alpin mit deinen Nachwuchsathletinnen ein?
Ja, Felix, sehr richtig, also Leistungsziele im Skifahren sehr schwierig zu setzen, weil man natürlich nicht nur die eigene Leistung sozusagen dann als Referenz hat, sondern auch die Leistung der anderen. Und da kommen dann ganz viele Faktoren dazu, wie sozusagen meine Tagesverfassung, wie ist gerade mein Selbstvertrauen, wie komme ich mit dem Kurs zurecht, der heute gesetzt ist. Manche präferieren vielleicht einen Kurs, der mehr aus der Richtung gesetzt ist. Andere bevorzugen dann einen Kurs, der eher direkt und schneller gesetzt ist. Und dann andere kommen bei weichen Bedingungen besser zurecht, anderen, wenn es sehr hart ist. Und dann sagen sozusagen, ich will jetzt da bei dem Rennen gewinnen. Dann ist ein beachtliches Ziel auf jeden Fall, aber es sind dann einfach so viele Faktoren, die dann noch dazukommen, auch zum Beispiel, wie ist die Schneebeschaffenheit und wie ist mein Material abgestimmt? Das kann dann auch sozusagen das beeinflussen, aber man kann sozusagen, wenn man zum Training kommt, um sozusagen die Handlungs- und Prozessziele zu definieren, sagen, okay, wenn ich jetzt beim Training bin, dann konzentriere ich mich vor dem Start immer und nehme die Sache ernst, fahre die Übungen sauber durch und wenn man dann zum Beispiel frei fährt, dann mache ich nicht nur die Übung und dann die letzten zwei Schwünge, da bremse ich halt ein bisschen ab, sondern ich fahre halt bis zur Gruppe, bis zum Trainer die Übung sauber durch. Vor dem Start nehme ich mir nochmal 5-10 Sekunden für mich und erzähle nicht irgendwie meinem Teamkollegen dann nur einen Witz, fokussiere mich darauf, was nehme ich mir jetzt vor, auf was hat mir der Trainer für Anweisungen gegeben, wie kann ich das jetzt umsetzen, oder auch, wie ich davor gesagt habe, ja, auch in der Halle, drehe ich 5 Sekunden, bevor das Intervall ist, schon ab, wenn der Countdown zählt oder wenn es schon geläutet hat, mache ich dann nochmal eine Übung. Das sind einfach so Ziele, die man gut definieren kann. Ich habe jetzt grundsätzlich noch kein Zielsetzungstraining mit den Kindern jetzt offiziell kommuniziert und gemacht, aber ich versuche sie halt dann auch dahin zu führen, dass sie die Prozesse sozusagen konzentriert machen und dass sie bis zum Schluss ihr Bestes geben.
Von dir kam jetzt schon mehrfach dieser Aspekt, dass der Skifahren eigentlich eine Einzelsportart ist, aber das Training immer in einer Gruppe stattfindet. Man fährt dann vielleicht auch zu den Wettkämpfen als Team hin, reist gemeinsam in einem Bus an oder in einem Auto. Und dementsprechend gibt es natürlich auch verschiedene soziale Beobachtungen, die du als Trainer wahrscheinlich machst. Was fällt dir denn in einer Gruppe jetzt ganz besonders an Aspekten auf, die das soziale Zusammenleben der Kinder betreffen?
Ja, Felix, sehr, sehr wichtig, vor allem in einem Einzelsport, wie es Skifahren ist, vor allem in jungen Jahren, wenn man sozusagen dann, der Hirscher sagt immer, ja, ist ja Teamsport, weil er so ein großes Team um sich herum hat und ohne das Team hätte er nie eine Leistung erbringen. In jungen Jahren ist es dann schon mehr Einzelsport und natürlich kann ich dann auch aus Erfahrung sprechen, wenn sozusagen der Teamkollege schon der ist, den man am liebsten abhängt.
Also glaub, nicht die vom anderen Verein, sondern vom eigenen Verein.
Genau, also das war, oder vom eigenen Kader, dass man schaut, okay, dass man da eben besser ist als, also natürlich die anderen auch, aber das liegt einem schon auch am Herzen. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Da finden sich dann wahrscheinlich auch ein paar in der Aussage wieder. Letzte Saison war ja das Skitraining nur in beschränkter Form möglich, leider Gottes. Wir haben es dann trotzdem gut geschafft, dass die Kinder sozusagen ein gutes Training haben und dann auch in der Gruppe trainieren können, dürfen. Und sie haben dann auch sehr davon profitiert, weil ich sage jetzt einmal, sozusagen die soziale Kompetenz, die man durch Sport erlernt, also das ist nicht nur der Umgang mit Niederlagen, mit Erfolgen und auch bei etwas dabei bleiben, auch wenn man nicht erfolgreich ist und trotzdem weitermachen, vielleicht auch, wenn es nicht immer Spaß macht, das sind einfach wichtige Sachen, die man im Leben braucht und die einem dann später auf jeden Fall hilfreich sein werden. Aber es ist auch so, die Kinder müssen sich ja dann auch in der Gesellschaft erst finden. Sie wissen ja nicht, was ist jetzt erlaubt, was darf ich jetzt machen. Zum Beispiel sind sie, wieder ein plakatives Beispiel, ich arbeite gerne damit, zum Beispiel sind sie zu Hause und werfen dann sozusagen eine Tomate auf den Boden. Und dann sagt Mama oder Papa, na, das darfst du nicht machen. Und dann sagen sie, ah, okay, das darf ich nicht machen. Und dann sind sie im Supermarkt und dann werfen sie nochmal eine Tomate auf den Boden. Und dann sagen sie, das darfst du nicht machen. Und die Kinder denken dann, ach so, ich darf es zu Hause nicht machen, aber ich darf es auch im Supermarkt nicht machen. Das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, darf ich in einem Umfeld was und darf ich es im anderen auch nicht? Weil es ist ja bei vielen Sachen so. Man darf manche Sachen in der Familie schon machen und sagen, aber dann in der Öffentlichkeit ist es dann nicht so gewünscht. Und das zeigt sich dann auch in solchen Phänomenen. Aber dann auch irgendwie, keine Ahnung, wieder, wenn man sagt, okay, der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder, den nehme ich jetzt einmal das Spielzeug weg und das ist jetzt aber nicht erlaubt und dann versuche ich mal meinem Trainingspartner vielleicht den Stock wegzunehmen oder keine Ahnung, das Wurstbrot oder was auch immer. Und dann muss man halt, das sind einfach so soziale Erfahrungen. Wir lachen drüber, weil es für uns einfach normal ist, aber wir haben das auch mal lernen müssen, oder? Und da müssen sich die Kinder eben erst finden und auch sozusagen, man stellt sich beim Lift an, man drängelt nicht vor. Das müssen sie erst lernen, das wissen sie ja teilweise nicht. Vor allem die jungen Kinder mit 6 und 7 Jahren, die darf man danach gar nicht an die Hand nehmen und sagen, ganz wertfrei und ohne Urteile zu fällen, mach's bitte so oder anders. Oder man kann dann auch kommunizieren, nicht so, hey, du machst das und das andere, sondern hey, hab das jetzt so wahrgenommen, wie fühlst du dich dabei, wie fühlt sich das für dich an? Und dann auch vielleicht immer so die Frage in die Gruppe stellen und nicht dann gleich schon sozusagen mit den Finger zeigen und dann urteilen.
Also viele Aspekte, die über das Skifahren hinausgehen und die man trotzdem als Skitrainer vermitteln kann, und auch interessante Beobachtungen, wer wem das Wurstbrot stiehlt.
Genau. Boah, jetzt muss ich die Kinder in Schutz nehmen. Keinem wurde das Wurstbrot geklaut. Es wurde immer sehr solidarisch geteilt und einander sozusagen Nahrung angeboten. Das hat ja dann auch Spaß gemacht, dass man sozusagen unaufgefordert teilt und dass die Kinder Sachen austauschen. Andere hat das mit anderes, andere, dann, sie mögen aber lieber das andere und tauschen es dann aus. Also es war schon gut mit anzusehen und mitzuerleben, wie die Kinder ja interagieren, tauschen, aufeinander Rücksicht nehmen und ja, einfach ihre soziale Kompetenz erweitern.
Auf jeden Fall ein schöner Abschluss für unser heutiges Gespräch. Ich danke dir sehr herzlich, Roman, dass du gekommen bist in unser super ausgebautes Podcast-Studio hier. Und ich darf noch erwähnen, Kontaktmöglichkeiten zu dir. Du hast eine Instagram-Seite, Sport mit Spör, getrennt durch Unterstriche. Und das werde ich noch in den Shownotes verlinken. Wer sich dafür interessiert, gern mal vorbeischauen. Dort gibt es auch sportwissenschaftliche Fakten einfach erklärt für die Allgemeinheit, sodass man da, wenn man interessiert ist, dann ein Thema auf jeden Fall interessante Inputs bekommt. Danke dir, ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Skisaison mit deinen Kids und ich freue mich, wenn ich dann wieder höre, dass du deine Kids in die nächste Stufe des Trainings, in die Mittelschule oder wo auch immer hin, überführt kannst.
Vielen Dank, Felix, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, bei dir sein zu dürfen und ich freue mich auf das nächste Mal.
Ich hoffe, Romans Begeisterung für den Skisport ist auch auf dich übergeschwappt. Viele Skigebiete haben ja schon wieder geöffnet und so liegt es nun an dir, hinauszugehen und den Spaß und die Freude am Schnee weiterzugeben. Besonders genussvoll ist das Skifahren natürlich mit der richtigen Ausrüstung, insbesondere mit den richtigen Skisocken. Daher schlage ich vor, du gehst gleich mal auf die Homepage unseres Podcast-Sponsors Wundersocks, nämlich wundersocks.com. Dort findest du die besten Skisocken aus Merino-Wolle für kalte Wintertage. Ich wünsche viel Vergnügen auf den verschneiten Bergen. Bis zum nächsten Mal und denk daran, jeder körperlichen Leistung geht eine psychische Leistung voraus.